Die Tourismus, Wirtschaft und die Landwirtschaft ist eine Schicksalsgemeinschaft.
Da gehen wir aufeinander zu. Wir brauchen uns, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen.
Der Tourismus ohne die Flächen, die wir nutzen dürfen und auch ohne die Produkte, die wir erzeugen in Österreich, ist nicht der Tourismus in Österreich.
Was ist unser Mindestanspruch? Ja? Wie wollen wir unseren Gast da empfangen?
Und wir müssen die Direktvermarkter, die regionalen Anbieter mit den Gastronomen zusammenbringen. Weil da ist ein Schnittstellenfehler.
Ich will es eh nicht über das Knie brechen. Ja? Aber ich muss es halt immer wieder aufzeigen, weil am Ende des Tages ja, sind es halt schon auch die Bauern, die was halt jeden Tag auch ums Überleben kämpfen.
Ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Man darf nur nicht vielleicht die Geduld verlieren, jetzt zum Schluss.
Herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft Leben mit dem Titel Wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich habe heute den Tourismusgeschäftsführer bei mir von Schlapming Dachstein, im Matthias Schadleitner. Und er ist nicht nur im örtlichen Tourismusverband der Geschäftsführer, sondern er ist sozusagen der Präsident der österreichischen Tourismusverbände. Ganz eine wichtige, große Position. Also er hat den Überblick von Vorarlberg bis nach Wien, wo es läuft. Und wenn wir da rausschauen, Matthias, es ist alles weiß, wir haben jetzt in den letzten Wochen noch mal ganz viel Schnee gekriegt, jeden Tag ist schönste Wetter, blauer Himmel und trotzdem haben wir einen Winter erlebt wie noch nie zuvor. Wie geht es dir jetzt damit persönlich, wie fühlst du, wie ist gerade die Stimmung bei dir?
Ja, Hannes, danke für die Einladung, grüß euch an euch zu Hause, ich bin froh, dass ich da sein darf, ich glaube, es ist ein spannender Podcast, bin ja selber Abonnent. Ja, die Frage ist sehr viel gestellt in den letzten Monaten. Ich glaube, uns geht es als Touristiker nicht gut dabei, weil wir einfach Touristiker sind als Leidenschaft, das mit Herzblut machen. Und da rede ich jetzt vom Gastronomen bis zum Hotelbetrieb, bis zum Seilbahner oder auch uns als Touristiker und Tourismusmanager. Wenn man ausschaut, ja, wir hätten beste Bedingungen. Heute scheint die Sonne, wie wenn man den besten Sonnenskitag des Lebens haben könnte. Ja, und ich glaube, die Zeit wird wieder kommen. Sie wird ein bisschen anders kommen, aber momentan geht es uns nicht gut, weil wir natürlich einfach auch das Gefühl haben, dass wir einfach ja, lange schon in der Warteschleife sind. Seit 5 Monaten sind die Betriebe geschlossen. Die Perspektive für den Sommer ist zwar da und durch die Impfungen, glaube ich, wird es auch eine gute Perspektive sein. Ich glaube, man muss nach vorne blicken, man muss auch sagen, es geht und es wird gehen und wir müssen uns, glaube ich, auch rüsten, dass wir gut aus der Krise herausstarten. Aber momentan geht es uns halt noch nicht so gut, weil wir einfach nur die Unsicherheiten haben und auch halt mitten in einer dritten Welle sind, wenn man das so will. Und dementsprechend halt auch unsicher sind, wann geht's los. Und ich glaube, dass unsere Betriebe in den Startlöchern stehen und auch gute Sicherheitskonzepte vorbereitet haben, da glaube ich, können wir guten Gewissens sagen, das ist passiert. Das sieht man auch in Vorarlberg, dass das gut funktioniert. Und darum hoffen wir auch, dass das Infektionsgeschehen passt und wir auch wieder ins Tun kommen können, weil wenn ich mit meinen Kollegen rede, im Tourismusmanagement, die Geschäftsführerkollegen oder auch mit den Betrieben rede, dann ist schon oft das Gefühl, wann geht's wieder los, weil irgendwie dieses Warten und nichts tun können. Dagegen ist nicht die Mentalität, was ein Hotelier auszeichnet oder ein Gastronomen. Das sind immer Macher gewesen, die sind da gestanden, sind Wirten, Unternehmer gewesen. Und ein Unternehmen heißt ja Unternehmen und nicht warten. Und darum glaube ich, ist gerade diese Branche natürlich, die auch am härtesten getroffen ist, ziemlich in der Warteschleife. Trotzdem, dass ich natürlich auch, wo wir mal erwähnen, Lob an den Bund, glaube ich, gute Hilfsmaßnahmen gibt für die Betriebe, die das auch dementsprechend finanziell abfedern. Weil wenn das nicht wäre, wäre es dann wirklich dann noch wirklich ganz schlimm. Aber ich glaube, so sind wir, kommen wir über den Winter, wenn man so will, um dann im Sommer wieder durchzustarten. Und Tourismus in Österreich, dass ja die Leitökonomie des 21. Jahrhunderts werden wird, aus meiner Sicht, wieder neu durchstarten, neu denken und erfolgreich weiter betreiben.
Also wenn ich dir jetzt gleich so bei den ersten Worten zuhöre, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass du den Kopf in den Sand gesteckt hast, sondern du wirkst hochmotiviert und so habe ich auch kennenlernen dürfen, immer schon hochmotiviert, total engagiert. Du lebst das wirklich, ich sage einmal so, ich habe das Gefühl bei dir als Tourismusgeschäftsführer, das ist wirklich auch, du hast für den Tourismus das Feuer, wie ich für das, für die Landwirtschaft brenne und für die Lebensmittel. Erzähl mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern deinen Werdegang, wie wird man Tourismusgeschäftsführer, wie bist du groß geworden, wie hast du das so gemacht in deinem Leben?
Ja, ich bin ja eigentlich, wenn man so will, tourismusgeprägtes Kind. Mein Vater ist Hotelier in Tirol. Meine Mutter hat einen Restaurantbetrieb in Schlapping gehabt. Sozusagen dann in der Steiermark aufgewachsen. Also es war dann getrennt aufgewachsen. Und habe immer den Tourismus im Blut gehabt. Meine ganze Familie hat eben Gastronomiebetriebe gehabt. Und ich bin dann irgendwann mal zum Thema gekommen, ja, was mache ich? Ja, natürlich in den Tourismus hinein, bin Tourismus gegangen in Bad Hofgastein 5 Jahre lang. Dann haben wir gedacht, ja gut, das war's, jetzt gehe ich endlich mal arbeiten. War schon der Flug gebucht nach Guernsey auf diese Kanalinsel da zwischen England und Frankreich, um Kellner zu werden. Bist du quasi gesagt, nein, eigentlich musst du was weitermachen. Sage ich, ja, was soll ich denn? Ja, studieren. Okay, studieren. Ja, was gibt es da? Tourismusstudium, Berufsbegleiten, kostet nebenbei ein bisschen arbeiten. Dann gehen wir, okay, dann gehen wir arbeiten, das passt, da kann ich Geld verdienen, weil ich wollte nicht ein Vollzeitstudent sein. Habe dann 4 Jahre diese Tourismusschule gemacht, also die Tourismusfachhochschule, Studiengang Salzburg, so Entwicklung, Management, touristische Angebote und vor allem auch die ganze Digitalisierung war da ein Thema. Und da haben wir gedacht, na gut, das ist eigentlich auch lustig, ja, das ist nicht nur das Können lustig, weil da war ja das Trinkgeld und die Kommunikation immer wichtig für mich. Ich dachte, ja passt, dann schauen wir uns mal an. Und dann bin ich zu Skiamatee gekommen, war 10 Jahre lang im Skiverbund Skiamatee, dem größten oder der größten Skiregion in Österreich, sozusagen zum Schluss auch der Stellvertreter vom Direktor und sozusagen die rechte Hand. War eine spannende Zeit, weil das Seilbahn-Business natürlich sehr, sehr, sehr spannend ist. Auch die Seilbahnen sind der Motor vieler alpinen Regionen. Also das ist ein eigenes Thema, was ich kennengelernt habe, dass ohne dem vieles nicht möglich wäre, auch bei uns in Schladming nicht. Und dann ist der Ruf der Heimat gekommen, sozusagen nach Schladming-Dachstein die Geschäftsführung zu übernehmen. Ist auch schon wieder fast 8 Jahre her. Ist einer der 5 größten Tourismusregionen in Österreich. Auch, glaube ich, sehr gut vernetzt, sehr gut aufgestellt, sehr dynamisch nach der Ski-WM. War eben auch die Aufgabe an mich, die Ski-WM als Großveranstaltung dann, ich bin noch bei Kummern ein paar Monate, nachhaltig zu verwerten in der Internationalisierung, aber auch in der nachhaltigen Entwicklung, der Produktentwicklung, dass man schaut, dass man da die Region sinnvoll weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Viele Veranstaltungen sind ja oft nicht so nachhaltig gewesen in der Vergangenheit früher. Und ja, und durch die Arbeit auch mit den Kollegen im BÖTM, BÖTM ist ja der Bundesverband der österreichischen Tourismusmanager und auch das offizielle Destinationsnetzwerk, also wo über 200 Destinationen sozusagen Teil des Netzwerks sind, war im Präsidium, habe ich mitgearbeitet und dann durfte ich letztes Jahr im Oktober sozusagen, wurde ich gewählt zum Präsidenten. Als Steirer Burm freut einen das natürlich, weil Tirol und Salzburg sind nicht die Tourismushochburgen in Österreich, aber ich glaube, durch die kommunikative Art und auch dieses Verständnis und dieses Verbindende, das wir immer vor dem Trennenden stellen, vor allem ich als Person, glaube ich, ist das eine spannende Aufgabe, wo wir jetzt auch gemeinsam mit den Kollegen im BÖTM, mit allen Landespräsidenten viele Themen diskutieren und gerade im Lockdown, glaube ich, wo wir früher uns 5-mal getroffen haben im Jahr, sind wir momentan, glaube ich, wöchentlich fast benannt, weil durch auch uns im Tourismus viele Dinge auch drücken, auch die Finanzierung drückt uns in den Destinationen, weil natürlich da der Ausfall nicht, also nicht klar ist und dementsprechend, glaube ich, ist eine Zeit da, wo wir gelernt haben, dass Schladming-Dachstein keine Insel ist, dass die Steiermark keine Insel ist, sondern dass man eigentlich, und das ist also das Learning aus dem ganzen bundeslandübergreifender Denken, wir müssen einfach schauen, wie können wir gewisse Dinge lösen und ja, so ein bisschen ausgeholt, ein bisschen länger, aber du kennst mich, ich bin...
Genau, es hätte mich jetzt gewundert, was du heute anders warst. Ja. Mir taugt das aber total, weil du sehr weit denkst, sehr groß denkst, wenn du diese Song sprichst, das über mehrere Grenzen hinweg vielleicht auch zum Zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und wenn der Geist so offen ist, da kann ja viel Neues entstehen. Du hast jetzt ein paar Themen eh schon für mich angerissen. Ich möchte aber vielleicht jetzt auch nochmal auch betonen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir natürlich oft die Frage kriegen, ja, es hat so viele unterschiedliche Gäste, hat das jetzt speziell was auch mit Landwirtschaft und so zum tun? Und gerade der Tourismus hat brutal viel mit der Landwirtschaft zum tun und das möchte ich heute auch mal da klar sagen. Wir haben in Österreich, du weißt es noch genauer, aber was ich jetzt gehört habe, 153 Millionen Nächtigungen circa. Natürlich gibt es dann diese Städte, Touristen oder Hotscams, sagen wir mal so, Wien, Salzburg, Graz. Aber natürlich sehr viel am Land heraus, in den ganzen Alpenbereich, bis auf zum Mühlviertel. Und diese 153 Millionen Menschen essen natürlich auch jeden Tag was, konsumieren jeden Tag was. Und da haben wir natürlich schon mal die erste Verknüpfung, welche Lebensmittel essen diese Touristen. Und die zweite ist natürlich, dass der Tourismus ganz stark unseren Lebensraum nutzt, der durch die bäuerliche Arbeit natürlich ganz stark geprägt ist. Und wenn wir da bei uns in Schladming im Enstal keine Landwirtschaft hätten, die was produzieren tätig ist, dann würde es wahrscheinlich diese Landschaft nicht so geben. Und ob dann noch die Touristen kamen, ist eine ganz große Frage. Wir wissen das. Österreich-Werbung sagt das immer wieder. Hauptgrund Nummer 1 in Österreich Urlaub zu machen, ist die Schönheit der Landschaft. Du bist natürlich ein totaler Fan von unserer Region. Und wir haben schon in sehr vielen Projekten zusammengearbeitet. Und ich muss auch sagen, ich möchte auch dir Lob aussprechen. Ich bin total stolz, dass ich ein Schladminger bin, weil egal wo ich in Österreich hinkomme und über die Grenzen hinaus ist, kennt man einfach überall. Jeder sagt, Wahnsinn, wie schön das da ist, wo es ist, da allein dürft, das ist, und das geht schon einig, gell? Das muss ich schon sagen, obwohl ich auch natürlich sagen muss, als Landschaftsleben, wir arbeiten mit ganz vielen Regionen in Österreich zusammen, ganz stark Salzburg, Tirol, auch von Radlberg bis ins Montafon, also wir haben halt einfach als Landschaftsleben ganz Österreich im Blickfeld, aber natürlich, sage ich mal so, dieser Heimatpatriotismus, der ist natürlich auch bei mir ausgeprägt und so ein kleiner Stolz ist natürlich schon da. Und sag mal so, dass du das auch so nach außen tragst und auch die Region dementsprechend positionierst. Also das Thema natürlich Lebensmittel in den Tourismus, das beschäftigt uns ganz, ganz stark für Landschaft Leben. Aber weil du jetzt was angesprochen hast, weil du dich bedankt hast beim Bund, dass die Hotellerie da so eine starke Unterstützung kriegt. Ich habe das jetzt erst einmal gehört, dass Italien an die Hotellerie oder auf Mallorca oder so, dass die überhaupt kein Geld gekriegt haben seit dem Lockdown voriges Jahr im März. Das ist ja brutalst. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dort unten betrieben geht. Die nagern, glaube ich, wirklich am Hunger durch. Da sieht man schon diesen Sozialstaat Österreich. Obwohl, dass ich mir schon Sorgen mache, hoffentlich können wir das alles irgendwann wieder mal zurückzahlen.
Bin ich bei dir. Ich glaube, man muss da einen riesen Unterschied machen, was vielleicht viele in Österreich auf den ersten Blick nicht so sehen. Ja. Für uns in den Alpentälern ist klar, dass es Tourismus gibt, dass es Almhütten gibt, einen Skilift bei uns gibt oder irgendwo Wanderwege, wo man hingehen kann. Das ist aber in der Gesamtheit betrachtet sehr klar strukturiert. Mallorca sind große Kettenhotels. Ja. Italien sind auch große Hotels am Strand. Das ist eine ganz andere Nutzung der Flächen zum Teil. Natürlich gibt es Dolomiten, klarerweise. Aber der Fokus Italien ist eher nicht Berg. Ja. Und was bei uns in Österreich ist, die Quote Nächtigungen zu Einwohnern ist ja dafür intensivere, als im Endeffekt das in anderen Ländern ist. Und ich glaube, das ist auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung ein Thema, was wir oft auch mit dem Bund besprechen, wo wir auch, glaube ich, massiv uns verbessern müssen. Massiv, wirklich. Ja, ist das Thema der Tourismusgesinnung. Und da sind wir gleich. Es geht um die Landwirtschaftsgesinnung und der Tourismusgesinnung. Österreich lebt vom Tourismus. Und da steht kein Fragezeichen dahinter, darum habe ich die Stimme erhoben, sondern einen Punkt gemacht. Ja. Österreich lebt vom Tourismus. Es wird auch die Leitökonomie werden des 21. Jahrhunderts. Dienstleistungen boomen. Und wenn man jetzt die Zahlen anschaut, sind es knapp 15-17% des BIPs werden durch den Tourismus induziert.
15%?
Ja, genau. 15-17% durch die ganze Freizeitwirtschaft, Auswuchstourismus plus die indirekten Effekte. Bei uns, ein Hotelier, klar, der macht einen Umsatz, der Skilift macht einen Umsatz, der Skilehrer macht einen Umsatz durch den Tourismus. Aber der Bäcker macht ja auch einen Umsatz durch den Tourismus. Das hat er heuer gesehen, weil er keine Semmeln verkauft hat, weil kein Hotel da war. Mhm. Der Tischler macht für den Bäcker ein Regal. Mhm. Ja, warum macht der Tischler einen Umsatz? Mhm. Weil der Bäcker Semmeln an den Betrieb verkauft, an den Hotelbetrieb. Mhm. Und das ist die Kette. Ja, die geht aber auch weiter in die Landwirtschaft. Und darum ist ja das Ganze eine riesen Schicksalsgemeinschaft. Und wo wir in Österreich, glaube ich, noch nicht da sind, Tourismus erfährt ja oft ein Bashing, weil es schwarze Schafe gibt, wie in allen Branchen, in allen Ebenen. Ja. Aber im Großteil wird sehr professionell gearbeitet, sehr gut gearbeitet und auch versucht, wirklich auch das ganze Thema nachhaltig zu denken, auch die Kulinarik zu verbessern. Und Österreich lebt vom Tourismus und hat trotzdem oft so ein bisschen Bashing, ja, die Touristiker. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch am Stellenwert schrauben, weil das ist wichtig, wenn wir auch was in der Qualität heben wollen. Ja. Weil wenn wir da nicht den Stellenwert schrauben, wird keiner sagen, warum sollen wir die Qualität erhöhen. Mhm. Aber der Kreislauf, wie gesagt, 15-17%, plus, es gibt über meine Studie jetzt vor kurzem gehört, über 60% der Unternehmer hängen in Österreich am Tourismus. Die haben eine Verflechtung, irgendwie. Und wenn heute zum Beispiel der WIFO, hat gerade passt in die Nachrichten, gesagt hat, ja, das Wachstum ist doch geringer in Österreich, als wir angenommen haben, wir sind nicht weit weg vom Vorkrisenniveau. Mit dem Grund ist der fehlende Reiseverkehr und Tourismus. Ja klar, es gibt fast kein Land, das so stark vom Tourismus abhängt wie Österreich. Und es gibt fast kein Land, das wertschöpfungstechnisch, also eigentlich keins, so stark abhängt vom Wintertourismus. Und der Wintertourismus sichert uns die Wertschöpfung. Die Sommertouristen liefern uns Nächtigungszahlen. Mhm. Die Wertschöpfung passiert im Winter. Ziel muss sein, im Sommer auch Wertschöpfung zu erhöhen, klarerweise, auch Qualität zu bringen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, auch, weil du gesagt hast, die Hilfe ist deswegen nötig, weil die Bundesregierung, glaube ich, auch sehr gut beraten ist und da sind ja wir amokmelästig und sagen, okay, wir brauchen die Unterstützung, weil sonst geht das Werk nicht mehr. Und wenn das Zahnradwerk nicht mehr funktioniert, weil der Tourismus Nehmen wir sie Draht. Mhm. Dann gingen viel Radeln nicht mehr.
Da machen sie jetzt in meinem Geist einfach unglaublich viele Themen auf. Du sagst Leitökonomie des 21. Jahrhunderts. Ich bin ja selber ein sehr, sehr starker Verfechter vom Tourismus, weil ich sage, nehmen wir nur der Schlappming her. Wir haben da Infrastruktur, glaube ich, für 40.000, 45.000 Menschen. Wir selber sind so 6.400. Wenn man jetzt in Zeiten des Lockdowns schaut, wie trostlos sich Schlappming darstellt, sage ich mal, wie... Ja, überall siehst du da vielleicht einmal wen und da einmal wen, aber eigentlich ist es ausgestorben. Da ist mir erst einmal auch mir persönlich richtig bewusst worden, dass quasi wir leben einfach nur vom Tourismus. Wir haben ja sonst keine produzierende Industrie. Und ich erlebe aber ganz viel, die was zum Beispiel vorher, bevor das Corona gekommen ist, gesagt haben, wir gehen die Gäste schon so am Arsch, ich kann schon keinen mehr sehen und. Und dann bauen sie sich da die Zweitwohnungssitze und alles hin und her. Ich glaube aber, dass man jetzt schon auch sieht, dass wir da keine Lebensgrundlage hätten oder nur ganz, ganz wenige, ja, wenn es den Tourismus nicht gab. Und das geht halt wirklich bis nach Vorarlberg im Montafon aus, ist durchgehend die ganzen Alpentäler so. Und ich glaube, das Bewusstsein muss man auch wieder schärfen. Ich glaube, dass da der Tourismus auch Verantwortung hat, auch in Richtung der Einheimischen wieder stärker zu kommunizieren. Und sagen, schauen wir uns das einmal an, was tat man, wenn wir die Gäste nicht hätten, die was bei uns Urlaub machen. Wir hätten wahrscheinlich einen Gondel auf die Planei und der Rest würde gar nicht existieren für uns selber.
Stimmt.
Also das ist einfach so. Und ich muss sogar so weit gehen, du weißt ja, ich habe ja das Heimatgold in Schlappming gemeinsam mit der Maria Fanninger gegründet. Und wir sehen es hier, wir haben einige Einheimische, die was zu uns einkaufen kommen, aber Lehm und existieren dort der Bauernladen, ja, wo die ganzen kleinen Direktvermarkter eine Produkte verkaufen, nur von den Touristen. Ja. Mhm. Das muss man ganz klar sagen, weil wir haben derzeit Tagesumsätze. Wir schauen nur, dass wir uns irgendwie drüber retten bis Juni, Juli, bis dass die Touristen wieder kommen. Aber die hochspezialisierten bäuerlichen Produkte, wie einen guten Bergkäse, einen guten Speck, kauft sie leider Gottes nicht der Einheimische, sondern das kauft sie der, sage ich mal, Hamburger, der Münchner Gast, der Stuttgarter mit Liebe. Und durch das können wir dann letztendlich den Bauern die Preise zahlen und am Ende des Tages natürlich die Miete an unser Personal. Und das war für mich schon eine brutale Erkenntnis, dass selbst so ein Bauernladen, ja, so wie wir ihn betreiben, am Ende des Tages nur irgendwie bewirtschaftbar ist, wenn es Touristen gibt. Und sonst, sage ich mal, kannst du so ein Geschäft in Schlamming gar nicht einmal führen. Mhm. Und das ist so das Ganze. Und jetzt sagst du, das wird die Leitökonomie. Jetzt haben wir vorher im Sommer gesehen, Schlamming ist ein bisschen überrannt worden. Wie siehst du das jetzt auch, wenn das jetzt dieses Jahr so weitergeht, auch im Sommer, dass die Täler gestürmt werden, dass jeder sozusagen auf die Hotspots rauf will? Macht man sich da auch Gedanken, mit dem umzugehen?
Massive Gedanken. Wir haben vor 5 Jahren schon mal angefangen, das ganze Besucherstromlenkungsthema anzuschauen. Wir haben Analysen, wir haben mit der Destinationskarte, der Schlappming-Dachsteinkarte, natürlich viele genaue Daten auch, wie Verläufe sind. Und ich stelle ein bisschen eine provokante Frage. Glaubst du, dass der Tourist schuld ist an dem ganzen Überfluss?
Ist der Tourist schuld? Naja, ja, der Tourist glaube ich nicht. Es ist eher vielleicht ein fehlendes Konzept von uns selber, oder? Ich
weiß nein, jetzt kommt eine spannende Geschichte. Ja. Es ist eine Mischung aus vielen, ja, und ich bekenne mich auch ganz klar dazu, dass ein Wachstum nicht die Lösung ist. Ja. Ich glaube, Quantität, da haben wir in Schlappming-Dachstein genug. Es wird viele Regionen geben, wo man noch in der Quantität wachsen kann, weil da muss ja auch das Radl sich mal dran. Es ist auch gefährlich, die Quantität zu reduzieren, weil dann gehen gewisse Sachen auch wieder zurück, weil dann hast du vielleicht keinen Platz mehr als Bauernladen, weil zu wenig Leute da sind. Ja. Mhm. Also Quantität, glaube ich, brauchen wir nicht mehr wachsen, wir müssen der Qualität wachsen. Wo wir auch schauen müssen, es muss auch dementsprechend schauen, dass die Qualität weiterentwickelt wird und auch schauen, welche Betten gibt es in Zukunft überhaupt. Ja? Das angesprochene für das Zweitwohnungsthema ein sehr sensibles. Da bin ich auch als Touristiker ganz, ganz vorsichtig und sage, Leidl, Zweitwohnsitze lösen uns kein Problem, sondern die produzieren Probleme. Und als Touristiker bin ich Vertreter der Hotellerie, der Gastronomie. Und so gesehen ist das Zweitwohnungsthema auch im Tourismus sehr, sehr kritisch gesehen. Ja, also ich glaube, es gibt Regionen, da macht es schon Sinn, weil da einfach nichts ist. Da kann man was entwickeln dadurch. Da kann das ein Impuls sein. Bei uns in Schlappming ist das leider schon zu viel. Und da hat man, glaube ich, auch gesehen in den letzten Monaten die Diskussion, dass da massiv was geändert werden muss und ja auch, soweit ich es mitnehme, von der Politik auch geändert wird. Zum Glück. Weil ich glaube, es braucht da einfach einen reellen Zugang, einfach einen nachhaltigen Zugang, um zu sagen, also der Tourist lebt nicht von tausenden Leuten. Ja, der will ja nicht tausend Leute sehen. Ja, der will ja sein Produkt genießen. Und zu meiner ketzerischen Frage. Wann haben wir denn das Problem, was den Overflow gibt, wo zu viel los ist? Ja? Es sind meistens diese Tage, wie am 15. August, ist jedes Jahr der stärkste Tag des Jahres. Ja, was passiert? Wir haben die Betten voll. Stimmt. Ja? 15. August ist der Feiertag. Die Grazer, die Linzer, die Salzburger fahren nach Schladming und fahren auf Ausflug daher. Die Familien laden Freunde ein, ja, fahren wir zur Mami oder zur Tante, ja, und was dann am Nachmittag? Ah, fahren wir da rein ins Tal zum Kaffee, da gehen wir noch Kaffee trinken und gehen wir schön spazieren. Wir haben also den Super-GAU deswegen, weil zur gleichen Zeit der Ausflugstourismus da ist, der Tourismus da ist, die Zweitwohnungen alle gefüllt sind, weil es die Hochsaisonszeiten sind, und der Gast. Hast du im Mai bei vollen Betten schon mal den gemerkt, das ist alles zu viel? Oder im September?
Stimmt, ja, spannend.
Oder im Jänner? Mhm. Im Jänner sind die Betten auch gut gefüllt. Natürlich nicht so wie Weihnachten. Nur Silvester ist der Zweitwohnsitz befüllt. Vielleicht nicht mit 4 Leuten, sondern mit 8 Leuten, weil es Notbetten machen im Wohnzimmer. Die Einheimischen empfangen die Familien, die was da sind. Und Weihnachten haben wir Zeit für Ausflugstourismus. Und das ist die Kombination. Und da, hast du richtig erkannt, braucht es Konzepte, braucht man Lösungen. Wir sind auch dran, auch an digitalen Lösungen. Ich bin eher Freund von Anreizen statt Verboten. Also ich bin jetzt nicht derjenige als Touristiker, wo ich sage, da müssen wir sperren, sondern wir müssen Anreize schaffen und den Gast auch informieren, vielleicht im Sommer gerade die Verweildauer zu verlängern auf gewissen Zielen, weil der hetzt ja von A nach B nach C. Wenn wir schaffen würden, dass er auf jedem Urlaubsziel oder auf jedem Ausflugsziel länger bleiben würde, oder vielleicht, kurz Beispiel für mich, der Hauser Kaibling. Ja? Die Leute fahren auf mit der Karten, gehen auch immer dumm, schauen runter und sagen, super, Kaffee trinken wir noch, runter, nächstes Ziel. Hm. Du kennst ihn mal im See, wenn man da umwandert. Der ist den ganzen Nachmittag beschäftigt, hat einen schönen Tag. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass wir das Denken schaffen, dass wir die Leute einfach intensiver mit was beschäftigen und nicht nur mehr dieses Hop-on, Hop-off.
Genau, weil da ist natürlich jetzt die Landwirtschaft schon sauer. Die Bäuerinnen und die Bauern, die sagen dann, du, dann sind plötzlich Leute auf irgendwelchen Wegen unterwegs. Man kann auf die Forstwegen, das hat vielleicht jetzt eh mitgekriegt, jeder Zeitung, keine Zeitung hat darüber berichtet, dass ein Bauer im Grenzgebiet Niederösterreich, glaube ich, Steiermark, durchtrat hat, weil sein Forstweg übertrat wird jetzt, obwohl da Forstschlägerungsarbeiten durchgeführt werden. Und das ist ja genau das. Ich habe ja, die Naturräume werden ja unterschiedlich genutzt. Ein Jäger hat ein ganz anderes Interesse, der will die Ruhe. Dann habe ich den Forstwirt, den Landwirt, dann habe ich noch den Berggeher, den sage ich mal, vielleicht den Touristen, der was vielleicht nur mit den Sandalen unterwegs ist. Also ich habe ja so viel Leute auf einen Raum nachher und ich glaube, da muss man schon sehr sensibel hinschauen, weil ich weiß, in Tirol draußen, wo ich auch sehr oft bin, da ist ja dieser wirklich schon ein hochexplosives Thema zwischen Landwirtschaft und Tourismus. Und ich denke mal, wir dürfen uns da eigentlich nicht auseinander dividieren lassen, dass nämlich dann quasi die Bauern auf die Touristiker losgehen und die Touristiker auf die Bauern. Obwohl, dass ich natürlich auch sagen muss, oft ist es hausgemacht, weil ich kenne ganz viele Hoteliers in Tirol, das sind weichende Bauernsöhne gewesen. Ja, da eine ist daheim gewesen, hat den Hof gekriegt. Mhm. Der Hotelier quasi ist der Weichende gewesen und die zwei sind oft leider keine Freunde. Ja. Und da ist noch Neid unglaublich viel da. Der eine sagt, du hast es ja schön, du hast Geld ohne Ende, immer auf meinen Hof. Mhm. Weißt, da sind ja so althergebrachte Konflikte. Und ich glaube, gerade wenn du jetzt der Präsident bist, das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe, so Sachen zu ziehen, dass man da auch zu den Touristikern sagt, du, gehen wir aufeinander zu. Wir brauchen uns, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen.
Also grundsätzlich...
Oder wie machst das, nein, du da bei uns in der Region?
Bin ich voll. Also die Tourismuswirtschaft und die Landwirtschaft ist eine Schicksalsgemeinschaft. Die braucht sich einander. Das braucht sie. Ja. Der Tourismus ohne die Flächen, die wir nutzen dürfen und auch ohne die Produkte, die wir erzeugen in Österreich, ist nicht der Tourismus in Österreich. Das macht ja den Tourismus aus. Und umgekehrt, eine Landwirtschaft in einem abgelegenen Tal ist ja vermutlich auch nicht profitabel. Ja. Weil wenn du schaust, jetzt gibt es ja auch nicht touristische Täler, da ist sie auch nicht besser deswegen. Ja. Das Konfliktpotenzial ist vielleicht geringer, aber auch dort werden die Einheimischen die Forststraßen befahren. Ja. Man muss ja vom Freizeitnutzer reden und nicht nur vom Touristen. Aber ich bin schon bei dir, wir sind da in einer Verantwortung. Es braucht eine Lösung, wie man gewisse Dinge lösen kann. Als Präsident tue ich mir da ein bisschen schwer, weil natürlich der Tourismus in dem Fall Ländersache ist. Und die Regelungen in der Steiermark sind komplett anders, wie sie in Tirol sind komplett anders, wie sie in Niederösterreich sind. Das heißt, da ist schon jede Region selbst gefordert. Also ja, Lebensraummanagement ist ein wichtiges Thema oder die ganze Kommunikation untereinander und auch Initiativen wie die Kulinarik, da kommen wir vielleicht noch später zum Reden, die sind sehr, sehr wichtig, auch um die Direktvermarkter zu unterstützen. Aber was die Naturnutzung betrifft, ich glaube, da ist, glaube ich, jede Region selbst gefordert, Konzepte zu machen. Wir sind da in gewissen Bereichen mittendrin, stecken auch in gewissen Bereichen. Also auch bei uns ist da das ziemlich, wie soll ich sagen, intensiv diskutiert und halt auch schwierig zu lösen, weil einfach auch gewisse Sachen sich gerade verändern. Wir Steiermark steckt in einer Strukturreform, das kommt auch erschwerend hinzu, wo wir nicht genau wissen, wer sozusagen was machen darf in Zukunft. Aber vom Grundsatz bin ich bei dir. Es braucht eine offen ausdiskutierte Lösung, welche Flächen darf man nutzen und welche nicht. Ja? Und dann sind wir als Touristiker gefordert, die zu nutzen und die zu bespielen und auch zu lenken, halt auch zu, in einem Frequency Cap halt versuchen zu zu lösen, dass man halt nicht zu viel dorthin lotst, ja, und dementsprechend aber auch respektiert, wenn gewisse Flächen nicht mehr nicht zur Verfügung stehen. Ja. Ich glaube, da hat man auch in der Vergangenheit den Mut gehabt zu sagen, nein, wir brauchen nicht alles. Es braucht ein paar klassische Dinge. Und da geht halt momentan in der Dynamik, in der Diskussion, verhärten sich die Fronten. Ja. Und ich glaube, da braucht es sicher eine Entschärfung. Das ist es, glaube ich, auch wichtig, weil eine Eskalation hilft keiner. Also entweder Eskalation der Touristiker fährt drüber oder umgekehrt, der Bauer sperrt zu, das hilft ja auch nur bedingt. Weil das ist ja dann nur eine, wie eine Vulkaneruption, ja, dann ist wieder mal was draußen, aber es löst das Problem nicht. Ja. Und ich glaube, wir als Touristiker können in der Lenkung viel beitragen. Ich glaube, dass wir da auch aktiv miteinander arbeiten müssen. Ich denke nur das Beispiel Hund, wir weisen alle Dinge, Hundesperrzonen weisen wir aus, um das auch zu respektieren. Ja. Gewisse Dinge liegen aber in der Information. Gerade diese ganze Haftungsthematik, was natürlich auch oft der Spannungsbogen ist, da gibt es gute Versicherungen in fast allen Bundesländern, wo das auch abgesichert ist, wo es vielleicht nur an der Information hapert, ja, und wo man halt auch vielleicht manchmal einseitig versucht zu polarisieren. Ich glaube, da sind wir einfach gefordert, einen Schritt zurück zu machen, das große Bild zu sehen und dann zu sagen, okay, wo ist es jetzt wirklich? Ja? Und ich glaube, dass wir uns gegenseitig brauchen, das ist verdammt wichtig. Und dass wir auch miteinander noch wachsen können, das muss man auch einmal sehen. Wir reden immer vom Status quo. Ja, wie darf man da das auszinobern? Ja? Was können wir machen, dass wir wachsen können? Ja? Wo können wir miteinander gewisse Sachen neu denken oder neu heben? Oder auch in der Produktion, in der Direktvermarktergeschichte oder auch, wenn es nur die Nutzung von österreichischen Lebensmitteln ist. Ja? Mhm. Ich glaube, dass man da schon auch Dinge lösen kann in der Schicksalsgemeinschaft, die vielleicht andere Sachen ausgleichen.
Perfekter Übergang vom Lebensraum zu den Lebensmitteln. Matthias, so haben wir uns eigentlich ja wirklich intensiver kennengelernt. Du weißt, ich habe Landschaft Leben da gegründet und ich weiß noch, die ersten Veranstaltungen 2015, 16, mir war halt ganz, ganz wichtig, wenn uns da Menschen besuchen von Konzernen oder eben auch, wenn wir so Fokusgruppen gemacht haben, dass wir halt auch wirklich österreichische Lebensmittel dann beim Gasthaus am Teller kriegen. Wie du ja weißt, war das ganz, ganz schwierig. Steirischer Backhändl-Salat war eben dann meistens nicht ein steirisches Backhändl, geschweige denn aus Österreich. Wir haben dann die Wirten, auch was viele meine Freunde sind da in der Region natürlich erklärt, das geht alles nicht, sie kriegen das alles nicht. Damals bin ich dann hellhörig geworden und bin eigentlich dann einmal ganz stark in den Tourismus eingestiegen, Gastronomie. Und ich weiß, wir haben dann dankenswerterweise, Matthias, das werde ich nie vergessen, gleich einmal ein Projekt gemacht zum Start, das war 2017. Wir haben eine Befragung gemacht mit der Fachhochschule Krems, glaube ich, war das, wenn ich es noch weiß, als IMC Krems war das, genau. Ja. Und haben dann Touristen befragt, wir haben die Betriebe befragt, 52 Hoteliers. Und das Ergebnis war ja nicht äußerst positiv, ja, weil die Touristen haben sich erwartet, wenn sie einen Schlamm in Urlaub machen, dass Österreich am Teller haben. Die waren ganz klar davon überzeugt. Der Touristiker hat das zwar gewusst, hat sich aber nicht aufs Teller gelegt. Und für das möchte ich dir heute noch Dankeschön sagen, weil das sehr viel auch österreichweit ausgelöst hat. Ich habe dann ja mitarbeiten dürfen beim Tourismus-Masterplan, der was dann sozusagen von der Ministerin Köstinger damals aufgelegt worden ist. Und der hat mir natürlich österreichweit einen sehr, sehr starken Einblick geliefert. Fakt ist jetzt, die Situation hat sich nicht so wirklich geändert. Ich muss dir jetzt erzählen, wir haben jetzt gerade spannende Erkenntnisse. Einmal auf der umgekehrten Seite, wir sehen jetzt gerade die Masthändeln, die Butte ist nach wie vor ausverkauft, obwohl die Gastronomie seit November geschlossen hat. Bei den Eiern haben wir jetzt gesehen, dass sehr viele Eier am Markt sind, weil die Gastronomie nicht mehr kauft. Das heißt, es war halt wirklich so, dass wenig Hühner aus Österreich am Teller gelegen sind, wie wir es gewusst haben. Und da war es ja für mich eine erschreckende Zahl gegeben. Wir haben das damals aufgrund der Gespräche und Zahlen und Auswertungen für die Großhändler gekriegt, dass wenn man gesamt Österreich außer Hausverzehr genommen hat, ja, vor Corona waren ungefähr 9% der Lebensmittel am Teller aus Österreich. Da wird jetzt, glaube ich, viel passieren, ja. Aber mich hat das natürlich schon massiv geärgert, dass eben der Lebensraum vom Touristen, vom Tourismus so beansprucht wird von uns Bauern und gleichzeitig aber auch dann dieses Bekenntnis zu Österreich nicht da ist. Wir fordern als Landschaft Leben eine massive staatliche Herkunftskennzeichnung, dass man endlich auch sozusagen bei den verarbeiteten Lebensmitteln, sprich, wenn der Wirt fertig Gulasch kauft, dass das da mal draufsteht, wo es herkommt, dass sich der Gemeinschaftsverpflegung im Spital, im Bundesheer, bei der Polizei, Österreich am Teller liegt und dann natürlich auch, wenn wir da in den wunderschönen Regionen essen gehen, dass ich dann einmal als Konsument erkennen kann, was liegt da eigentlich am Teller. Ja. Und da ist ja gerade die Wirtschaftskammer massiv auch dagegen. Und warum ist das eigentlich so, Matthias? Weil du hast ja natürlich viele Gespräche mit Hoteliers, Gastronomen. Ich habe das Gefühl, wir dürfen so stolz sein auf dieses Österreich. Ja. Und beim Essen, wo ist da der Stolz unserer Hoteliers, unserer Gastronomen auf Österreich? Weil ich habe ja gerade das Gefühl, ab und zu, wie wenn wir uns schaumerten, dass wir aufschreiben auf die Karten, es ist Österreich.
Das sehe ich nicht so. Ich glaube, es gibt viele Betriebe, die Best Practice leben, die ja das wirklich ausweisen, auch ehrlich einkaufen. Es wird immer mehr, dass man in ein Restaurant geht und auf der ersten Seite schon sieht, ich beziehe mein Rindfleisch von dem, die Eier von dem, die Milch von dem. Also der Wandel ist da, dass man mehr in die Richtung geht. Vom Grundproblem, glaube ich, ist die Information und die Bequemlichkeit. Also es, glaube ich, ist oft schon das Thema, dass die Leute oft das gar nicht wissen, was da damit dann. Also der Koch macht oft den Einkauf, der Unternehmer sagt, ja, tun wir das, aber irgendwie wird nicht geredet drüber vielleicht. Das war in unserer Studie damals ja auch ein Thema, dass oft nicht geredet worden ist, weil der Einkauf eh automatisch erledigt wird und ja, der Zielvorgabe mit Budget. Und ich glaube, da braucht es einfach ein Umdenken, ein bisschen ein Coaching, ein bisschen eine Sensibilisierung, dass wir da weiterkommen. Eine Geschichte, was wir auch erkannt haben, wir haben ja die Studie deswegen gemacht, nicht weil wir uns gut kennen und weil wir sagen, wir schätzen uns einander, ich darf das Komplimente zurückgeben, ich schätze dich auch sehr für deine Initiativen, was du aus Schlabming aus machst und Gas gibst, um das Ganze einen Drive zu geben. Wir machen es aus Eigennutz, ja, weil der Tourismus lebt von der Kulinarik. Wenn die Christina Muttenthaler vom Netzwerk Kulinarik, das ja ein Ableger ist vom Ministerium mit der armen Genussregionen und damals bei der Präsentation der Netzwerkmarke das Ziel ausruft, Österreich soll die beste kulinarische Destination in Europa werden, ja? Dann ist es eine Ansage. Weil wir haben da nicht nur das griechische Tzatziki oder die italienischen Nudeln als Gegner, sondern die spanische Paella auch. Ich meine, die Briten haben wir vermutlich im Griff mit dem Essen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele deutsche Zuhörer ihr habt, aber ich glaube, die Deutschen kriegen wir beim Essen auch noch in die Tüte, ja, von der Kulinarik.
Ja, definitiv.
Aber trotzdem sind da ein paar Länder dabei, die wirklich gut sind. Von Frankreich, von der Haute Cuisine,
haben wir noch mal reden. Ja.
Unsere Stärke in Österreich ist, glaube ich, nicht, dass wir Austern mit Champagner servieren, das ist auch immer mein Slogan, sondern wir müssen ehrliche, traditionelle Produkte finden und auch dementsprechend präsentieren. Und dann haben wir das Zeug zum Kulinarik-Webmaster. Da bin ich zutiefst überzeugt und die Kulinarik ist, hat man jetzt auch gesehen, ist auch ein Treiber fürs Reisen. Ich meine, du wirst auch gerne um und umfahren. Was tun wir, wenn wir nach Italien fahren, freuen wir uns auf eine gute Pizza und gute Nudeln. Auch wenn es so einfach ist. Pizza ist jetzt ja keine Wissenschaft, aber trotzdem sagen wir, boah, die Pizza in Italien ist ein Wahnsinn. Und wenn wir in Kroatien sind und am Fischrestaurant am Hafen das Essen, sagen wir, boah, die Jakobsmuscheln waren ein Wahnsinn. Mhm. Ja? Die kriegst du bei uns nicht so. Mhm. Und ich glaube, da muss Österreich daran arbeiten und arbeitet ja auch daran, dass man diese Werte ausarbeitet, für was stehen wir überhaupt. Und ich weiß schon, dass jetzt kommt der Wiener Schnitzel aus einem Kalb aus Ungarn oder der Kaiserschmarrn mit ukrainischen Eier. Das ist nicht, da bin ich voll bei dir. Und da kommt jetzt eine Initiative bei uns ins Spiel, wo wir, glaube ich, einer der ersten Regionen sind, die das aufgegriffen haben. Es hilft natürlich da auch, dass wir da schon lange in dem Thema drinnen sind. Und wir sind ja für dem her gesehen als Steirer ein bisschen vorbelastet. Schlabing-Dachstein ist eine Alpinregion, die mit dem Westen mithält. Wir könnten auch in Tirol oder in Salzburg sein. Und keiner würde sagen, ja, wo steht es da? Ja, wir sind da in dem Grätzl, ja, und passt, da gehören wir auch dazu. Ich sage aber, die Champions League der alpinen Regionen, da spielen wir mit, dürfen wir mitspielen. Ja. Aber wir sind auch Steirer. Und die Steirer ist ja der Kulinarik-Feinkostladen Österreichs. Das heißt, wir haben eine Verantwortung, in der Kulinarik voranzugehen. Es fängt von Serviceleistungen an, dass bei uns fast alle Hütten am Berg oben mit Bedienung sind. Also von 100 Hütten haben 98 Bedienung. Das gibt es auch in fast keiner Region. Das ist eine Serviceleistung. Und dann geht es um die Produkte. Und wir haben ja eine gute DNA, ja, wo wir die ehrlichen Produkte haben. Also wir haben schon tendenziell viel einfachere Gerichte, aber dafür halt richtige Gerichte, ehrliche. Und wir haben ein Projekt gestartet, das ist aus dem Lockdown gekommen, wo wir nachdenkt haben, was können wir denn da, dass wir das Ganze ein bisschen anstoßen. Mhm. Und wir haben dann noch über LIDA, da hat es das Netzwerk Kulinarik noch gar nicht gegeben, ein Genusspartnerprojekt, also da oben, ja, also Schlabing-Dachstein Genusspartner, wo wir gesagt haben, wir müssen die Direktvermarkter, die regionalen Anbieter mit den Gastronomen zusammenbringen. Weil da ist ein Schnittstellenfehler. Ja. Mhm. Und unser Zugang war, warum? Der Zugang war, die Direktvermarkter haben oft im Marketing oft nicht wirklich die Professionalität. Ja. Wir haben gesagt, wir müssen die unterstützen, die brauchen ein Fotoshooting, wir brauchen Videomaterial, wir brauchen Texte, wir brauchen vielleicht eine Plattform, wo die gelistet sind. Weil wenn der Hotelier X das Produkt von dem hat, dann will er es ja auch an seine Gäste verkaufen. Und wenn da nichts da ist, kann er es nicht verkaufen. Wenn man das aber hochwertig produziert mit Büdeln, dann kann er in seiner Morgenpost einschreiben, die Eierspeise gibt es vom XX-Hof, ja? Und drum und ein Foto von den Eiern dazu. Ja? Und da, glaube ich, liegt viel Potenzial. Und das Gleiche machen wir auch mit den Betrieben. Und da hat sich auch die AMA eingeschalten. Wir sind dran, wir haben jetzt gerade einen Kickoff gehabt vor 1,5 Monaten mit Direktvermarktern und mit Restaurants. Und wir haben 70 Betriebe dabei gehabt. Das ist also für das Netzwerk Kulinarik unglaublich viel, weil normalerweise sind pro Region 3, 4, 5 Betriebe dabei. Und wir haben extrem viel Zulauf gehabt. Und auch bei der Gastronomie, über 25 Betriebe, die mitmachen wollen und den AMA-Genusspartner-Siegel haben wollen, das ja verpflichtet, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich Eier habe, dann sind sie aus Österreich. Wenn ich Milch habe, ist von der Enstermilch. Wenn ich Fleisch habe, dann aus Österreich. Ja? Also da gibt es ja schon diese Dinge. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ja? Man muss Anreize schaffen. Wir wollen diese Betriebe auch unterstützen. Wir nehmen da auch Geld in der Hand. Wir haben Mitarbeiter abgestellt für das Thema Kulinarik, für das ganze Relation, ja, zwischen Landwirtschaft, Kulinarik an sich plus auch die Betriebe. Und wir müssen diese Betriebe, die diesen Weg gehen, herausheben. Sagen, ihr seid die Speerspitze, ihr seid unsere Kulinarik-Webmaster, ihr seid die was da stark auf österreichische Produkte setzen, die auch natürlich kreativ kochen, also nicht nur die Frankfurter Würstel aus Österreich außer dann, sondern auch natürlich das dementsprechende Speisenangebot haben, das braucht es ja auch, um das Ganze auf den nächsten Level zu haben. Wir sind als Touristiker der Coach. Wir sind nicht die Besserwisser. Wir sagen einfach, wo brauchst du uns? Wo können wir da helfen? Und oft beim Reden kommen die Leute zusammen. Das ist ein altes Sprichwort, was gerade für die Schladminger gehört. Und wir reden ja beide gern. Ja? Und wir haben jetzt auch aus dem Nähkästchen geplaudert, jetzt, das läuft seit 1,5 Monat, ein extremes Feedback. Wo viele Betriebe sagen, ja, ach so, ja, dann machen wir das so, das geht eh leicht. Ja? Ich glaube, du musst dann alles aus Österreich kaufen, darf ich nicht mehr. Sag ich, nein, du kriegst ja nicht einmal alles aus Österreich. Oder ich habe noch nie einen Ananasbaum gesehen in Österreich. Ja? Und ich glaube, dass man da einfach das Umdenken haben muss, auch was wichtig ist, das Thema Regionalität neu denken. Regionalität heißt nicht in der Region Schladming-Dachstein, heißt auch nicht Steiermark, das heißt Österreich. Ja? Und ich glaube, da muss man auch den Mut haben, natürlich direkt vom Markt vor Ort, das ist ja cool, wenn ich aufschreiben kann, Lamm vom Enstal-Lamm, ja, die, was am Hauser Keibling im Sommer grasen, hast du heute am Abend am Teller. Das ist schon eine Produktauszeichnung, die auch mehr Geld kosten darf. Ja, da kann man auch gleich was verdienen. Aber grundsätzlich, wenn wir als Österreicher denken, denn ich glaube, dass man da einfach schauen muss, dass man das hinbringt. Die AMA Genussregion ist eine richtig gute Sache. Wir sind da dabei. Wir sind als einer der ersten großen Regionen massiv dabei. Wir sind da am Anfang. Wir haben das Projekt, wie gesagt, jetzt im Dezember, Jänner gestartet, im Lockdown, und haben einen riesen Rücklauf. Und ich glaube, wenn da 30 Betriebe dabei sind, die Gastrobetriebe und 30 Direktvermarkter, so circa, ja, dass dann das auch eine Sogwirkung sein wird, wo dann sagen, ja eigentlich, warum bin ich da nicht dabei? Mhm. Und wenn man dann sagt, was du tun musst, nur die und die Dinge, ja, wenn es so leicht geht, dann glaube ich, werden wir auch Leute animieren können, dass sie sich über das Gedanken machen. Aber ich bin schon bei dir. Handlungsbedarf, ja. Ich bin aber nicht derjenige, der was sagt, verordnen. Weil verordnen, das ist jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt länger bin bei dem Statement, tut mir leid, aber ich glaube, verordnen hat man in der Gastronomie schon viel. Vom Rauchverbot, ja, nein, vielleicht. Ja. Dann von der ganzen Allergenauszeichnung, ja, doch, bitte, dann auch nicht mehr so wichtig. Ja. Also die Gastro ist natürlich extrem gebeutelt von vielen Verordnungen. Und darum, glaube ich, ist auch diese negative Haltung da, weil man einfach Angst hat, nicht schon wieder was. Ja. Pommesverordnung, mit wie braun dürfen es werden, ja, und so Dinge. Ja. Plus natürlich die derzeitige Corona-Situation, wo natürlich gerade die Ortswirtshäuser und die Beiseln schon massiv belastet sind. Also die haben natürlich momentan wenig Perspektive und man muss schon aufpassen, dass da nicht uns die Betriebe wegsterben. Das muss man auch sagen. Also ich glaube, der Zeitpunkt ist gut, Dinge neu zu denken, aber ich bin der Freund von Anreizen und auch der Freund von Motivation und sagen, tun wir was, ja, gehen wir das an, als wie zu sagen, stopp, so ist. Ja, also.
Na, mir taugt das total, was du jetzt gesagt hast, auch das Thema, erstens, dass sozusagen da in die Regionen wirklich schon was passiert, das Zweite, dass du da ein klares Bekenntnis hast, dass Österreich als Region anerkannt wird, weil wir legen uns ja da ständig selber an, in Tirol stehen halt keine Schweine und in Salzburg, wir haben nicht einmal Getreide in die Bundesländer, also nicht irgendwie, dass da einer, ein Tiroler, ein Brot haben könnte. Und da legen wir uns ja so gern selber an mit dieser Regionalität. Und ich merke aber auch bei Hoteliers, wenn ich dann mit ihr rede, du nehmt regionale Produkte oder Produkte eben aus Österreich, dass er da immer eben an den Direktvermarkter denkt. Ja? Das ist super und wir danken diese Initiativen auch vom Netzwerk Kulinarik total. Aber ich glaube, ein Salzburger Hotelier soll das von der Salzburg-Milch die Milch kaufen, auch ein Tiroler-Tirol-Milch, ein Enstaler-Milch. Oder zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Händel Getränk, ja. Da sagen wir es nachher, ja, was gibt es da bei uns in Enns, da gibt es kein Händel, ja, dann kaufe ich es halt gleich von Frankreich. Mhm. Ja, aber wir haben in Wechen Kärnten, wir haben in Dietze der Steiermark, wir haben in Lugitschi der Steiermark, also wir haben ja genug Betriebe, ja, wo ich dann ein steirisches Backhändel draus machen kann. Oder der Wech macht die Sputen-Schnitzel. Ja, und da muss ich nicht gleich nach Polen gehen, und oder wie es lange Zeit jetzt üblich war, dass die meiste Butte aus Brasilien käme, also der Gastronomie, oder die Eier, was mir total weh da hat, wenn wir da drauf gekommen sind, dass da jeden Tag 1,8 Millionen Eier importiert werden und der Großteil davon aus Polen und der Ukraine und Käfigeier waren. Ja. Und das muss ich jetzt auf einer Almhütte da nicht unbedingt essen, weil es ja in Österreich in Hülle und Fülle gibt. Ja. Und ich merke das auch gerade, Matthias, das war mir ganz wichtig, wenn du einmal mit Skihüttenbetreiber zusammensitzt, weil ich habe das ganz oft gehört, ja du, ich habe 2.000, 3.000 Essen am Tag, wie stößt dir das vor? Weißt du, was ich da drauf gekommen bin? Ja, mein Denkfehler. Sie denken immer an den Direktvermarkter. Das kann ja dann der Kass sein von der Schärdinger, das kann die Milch sein von der Salzburgmilch, das kann das Gemüse vom Everdinger Becken sein, aber es ist dann wenigstens Österreich, ja? Der sagt ja immer, ich kann nicht 2000 Essen produzieren, weil er immer nur an die Direktvermarkter denkt, ja? Und den Denkfehler, den, aber das magst du jetzt glaube ich eh schon, den werden wir auflösen.
Genau, und ich glaube, darum habe ich gesagt, wir sind ein Coach, ja? Wir müssen da, wir haben wie gesagt auch einen abgestellt, der das Thema sich annimmt, ja? Weil wir einfach merken, wenn man ein paar Leute aufklärt, kann man gewisse Dinge lösen. Wir wollen ja auch, dass österreichische Lebensmittel verkocht werden. Ganz einfach. Als Touristiker muss ich aber auch sagen, ich will keine Auszeichnungspflicht, weil ich möchte nicht den Betrieben was auferlegen, ja, was sie momentan vielleicht noch nicht machen können. Ja, weil es einfach eine gewisse Zeit braucht noch. Ja. Vielleicht kommt es auch irgendwann, aber ich glaube, es braucht da Zeit und Aufklärung, wie du sagst. Weil genau dieser Denkfehler ist ja zum Teil auch da. Und ich würde keinen Betrieb willen absprechen. Es gibt viele Betriebe, die wollen das. Sie müssen nur informiert werden und einen Vergleich haben. Und wenn du dich erinnern kannst, wir sind einmal mit den ganzen Großhändlern zusammengesessen. Ja? Und da ist halt, der eine sagt das, der andere sagt das. Und es war schon ein bisschen Ping-Pong. Ja? Man schiebt sich schon die Bälle hin und her und sagt, ja, da hätte der mehr machen können und da hätte der mehr machen können. Weil es kann nur richtig wichtig ist. Kann nur wirklich das die Causa prima ist. Sondern einfach nur, ja, wenn es schön geht, dann machen wir das schon. Und wenn der kocht und selber entscheidet, dann entscheidet der das selber. Ja? Und ich glaube, dass da über Informationen, über ein Leitbild, wo man sagen, wo wir stehen wollen, ich meine, da sind wir mitten in einem Strukturprozess, da denken wir uns ja auch, wie wollen wir in der Kulinarik aufgestellt sein, was wollen wir da machen, das ist schon ein Thema, wo wir dann sagen müssen, ja, wären wir besser, aber bitte nicht mit Zwang. Ja, ich glaube, das ist eine Botschaft. Und trotzdem aber auch die Message Österreich, ja, dass man da auch wegkommt und vielleicht auch zu sagen, ja, es gibt viele Dinge, die darf man ja trotzdem auch woanders herkaufen, weil die gibt es ja vielleicht bei uns gar nicht in dem Umfang. Und ich sage es immer ein kurzes Beispiel, vielleicht ist ja das im Vorgespräch gesagt, die Almkulinarik bei Ricci Rauch. Für mich war vor 3 Jahren, wie wir das eingeführt haben, das war eigentlich so eine Idee, weil Ricci Rauch ist mittlerweile ein guter Freund geworden, der Steirerwirt in Trautmannsdorf, 4 Haubenkoch. Und ich kann mich noch erinnern, der Ricci, es war so ein Steiermark-Event im Falkensteiner Hotel, wo wir am Abend zusammengesessen sind, wo wir uns kennengelernt haben. Es war eigentlich eine Gin-Tonic-Idee, war übrigens ein steirischer Gin. Ja, vielleicht war das
sehr,
das,
sehr brav, sehr lobenswert.
Ja, vielleicht war das der Grund des Spirits.
Aber ich glaube, ja, du hast ja mich immer schon im Hinterkopf, gell, weil du was nicht Österreichisches konsumierst, oh, der Hannes.
Ja, genau. Und da war jetzt so die Idee, wir müssen eigentlich das Thema der Kulinarik auf den Almhütten verbessern. Ja, oder nicht verbessern, neu denken, ja. Wir haben super, es gibt guten Schwarzbärschwaren, gute Brettljausen, auch gute Gerichte, ja, von der Buttermilch, Suppen oder immer, gibt es ja alles schon. Ja. Aber wir müssen vielleicht ein bisschen kreativer werden, um das Thema auch mal herzuzeigen. Und was tut man in dem Fall? Als Marketer ja, sage ich, ja, passt, wir brauchen irgendwo einen Aufhänger, das war der Ricci Rauch, und wir brauchen neue Produkte, Produktentwicklung. Und wir haben dann den erste Reihe vor 3 Jahren gemacht, wo wir 14 Almhütten gehabt haben, teilweise sogar Hütten ohne Herd, also ohne elektrischen Strom. Die waren nur mit Ofen ausgestattet.
Yeah.
Und der Ricci hat immer gesagt, ja passt, was ist deine DNA? Und sie haben sich erstens, muss man sagen, die Hütten wird gar nicht traut, weil ein 4-Hauben-Koch, ich kann nicht, weißt du, ich will ja nicht so Karotten aber schön und so ein bisschen turnierte Kartoffeln machen, das will ich nicht. Bis wir es auch kommuniziert haben, leider, das ist gar nicht das, sondern es ist einfach nur kreativ. Ja? Und der hat immer gesagt, was ist die DNA von dir? Ja, ich bin Bauer und habe viel Buttermilch verkauft. Ja, passt, bei dir machen wir Erde für Buttermilchsuppen. Oder bei der Brandalm, ein super Ausflugsziel in der Region, kennst du vermutlich eh. Die haben selber Rindfleisch am Hof, die liegen super in einem Lärchenwald drinnen. Da hat der Ricci gesagt, aufgelegter Dachsteinburger mit eigenem Rindfleisch, Patty aus dem eigenen Rindfleisch, das auch so formuliert ist. Und wir machen einen Lärchenschutney drauf, weil da rundherum sind Lärchen und du kannst die Geschichte erzählen, was ja auch so ist.
Ein Lärchenschutney.
Ja, das sind die Sachen von deiner Gegend. Und so haben wir es geschafft, dass wir Kreativität erzeugen, wo sich die Unternehmer dann sagen, ja, eigentlich, das geht ja so leicht. Ich brauche nur das und das zusammen da. Und den Richard auch, ist auch so ein Typ, er sagt, er ist immer wichtig, dass man was Lokales nimmt und drum jetzt zu dem von außen. Trotzdem hat er dann einen Ingwer drauf, der vielleicht irgendwo anders herkommt oder was. Ja? Ich glaube, man muss auch sagen, es braucht ja nicht alles daher sein.
Genau.
Nur man muss ein generelles Commitment haben, ja, ich will da mehr kaufen oder ich will auch Österreich am Teller haben, weil natürlich das auch der Konsument erwartet. Da habe ich als Touristiker die Verpflichtung zu sagen, Leidln aufpassen, der Gast erwartet sich ja. Da gibt es ja auch Studien, die wir auch gemacht haben, die ja das dementsprechend untermauern. Aber ich glaube, trotzdem heißt das nicht, dass man keine Ahnung, italienischen Dinge kaufen dürfen mehr. Ja? Also ich glaube, da braucht es dieses...
Um das geht es ja überhaupt nicht, Matthias. Aber ich glaube schon, dass die Konsumenten, und so nehmen wir das wahr, in allen Bereichen, die Welt wird transparenter. Wir haben heute das Internet, wir googeln, wir erfahren sofort den Preis von irgendeinem Produkt. Nehmen wir her, nur ein Auto, das vergleiche, wie viel kostet es in Deutschland, in Frankreich, in Österreich. Bei vielen Dingen, die Welt ist total transparent geworden. Ja? Und was ich auch persönlich nicht nachvollziehen kann, und dann sitze ich da, wir essen pro Jahr eine Tonne Lebensmittel, geht durch unseren Körper durch unsere Gedärme durch, und dann darf ich quasi nicht wissen, wo das herkommt. Und Matthias, ich muss dir sagen, ich bin in Österreich brutal viel unterwegs, fahre wirklich viel mit dem Auto um. Und ja, dann bist du halt irgendwo unterwegs, gar kriegst dann Hunger, denkst du, jetzt fährst du ein Auto pro Woche, oder du bist irgendwo im Waldviertel, im Mühlviertel um unterwegs, kennst dich natürlich auch nicht aus. Und dann denkst du, jetzt fährst du halt irgendwo da in einen Ort rein und isst einmal was. Ja, und dann steige ich aus, rein, ja, und dann frage ich, wo kommt Fleisch her, wo kommt Gemüse her, ja, können sie mir nicht sagen. Oder es kommt dann so lavi da, ja, wo wird es herkommen, von der Küche oder von irgendwas. Und dann muss ich dir schon sagen, Matthias, so, und jetzt musst du dir vorstellen, das ist jetzt eine harte Aussage, ja. Aber jetzt bin ich kein riesengroßer Burgerfreund. Ja. Aber wenn ich jetzt sicher sein will, und ich bin irgendwo unterwegs, ja, ich fahre zu einem McDonald's zu einem amerikanischen Konzern, ja, der schreibt mir groß auf, für überall, Rindfleisch aus Österreich, Käse aus Österreich, Eier, Salat inzwischen, das einzige Huhn hat er noch nicht. Der macht quasi rund um die Uhr Werbung mit Österreich. Ja. Und dann denke ich mir schon, wie pervers ist das, dass ich zu einem Amerikaner gehen muss, ja, und der kapiert das, der sagt, Freunde, Österreich, der müsste das ja auch nicht tun. Ja? Und dann denke ich mir schon, dann gehe ich zu einem gestandenen Dorfwirt, ja, und muss bitten und betteln, dass man der vielleicht sagt, wo das Fleisch herhaut. Und Matthias, das ist das, was mich so aufregt. Gell? Ich bin voll bei dir, wenn mir taugt ist, dass da jetzt ein Zukunftsprozess gestartet wird, dass da die Wirten endlich sagen, ich mache das anders. Wir haben ja auch in unserer Region ein paar wirklich tolle Vorzeigeprojekte. Ja? Aber dass mir ein amerikanischer Konzern das vorzeigen muss, wie das gegangen, ja, das tut mir wirklich weh. Und da kann ich hinfahren und weiß, ich habe Österreich am Teller. Ob das jetzt kulinarisch so in Ordnung ist, ist was anderes. Aber für die Landwirtschaft ist McDonald's natürlich ein Riesenabnehmer. Ja. Für die ganzen Kühe, die Vorderviertel gängen dorthin. Das war ja Katastrophen, wie der McDonald's zugespielt gehabt hat. Aber das kann es doch nicht sein, dass der so auf Österreich setzt. Ja. Und bei allen anderen muss ich bitten und betteln, dass es hoffentlich, dass mir einer die Wahrheit sagt und sagt, ja, du, die Eier habe ich auch aus Österreich.
Aber jetzt sind wir wieder dort. Wir sind beim Coaching, wir sind beim Reden. Ich glaube, am Ende des Tages ist es eine Bequemlichkeit, es kommt der Eurogast oder der AGM-Vertreter oder der Grösshanger, wie sie alle heißen. Ja?
Yeah.
Der sagt, ja, was brauchst du? Ich brauche Rindschnitzel, ich brauche Grippel, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Ja? Und ich glaube, dass einfach da die Kultur auf beiden Seiten geändert werden muss. Ja? Es muss auch der Großhandel vielleicht da stärker sensibilisiert werden, dass man da auch sagt, willst du das oder das? Ja? Und dass auch der Gastronom da auch vielleicht nachdenkt. Ja? Ich glaube, dass einfach das bei den Bestellungen nicht immer ankommt. Ich glaube, dass das schon ein Thema ist, wo man in der Informationspolitik viel machen kann. Ich meine, ich kenne den Vergleich mit dem Schnitzelpreis, wenn man sagt, ein österreichischer Schnitzel oder ein ungarischer Schnitzel, das sind nicht viel Cent. Ja? Und ich glaube, wenn man da braucht es natürlich Informationspolitik, die du ja schon seit Jahren machst. Ja? Und es wird ja auch immer breiter getragen. Es ist ja nicht so, dass wir da uns... Also, ich sowieso nicht. Ja, als Touristiker bin ich ja Netzwerker zwischen Tourismus, Landwirtschaft, Leistungsträger wie Seilbahnen und halt auch nach innen gerichtet zu den Einheimischen. Ja, das ist ja, wir sind ja ein Gesamtkonzept, wie gesagt. Ja. Aber ich glaube, ich kann da nur bestätigen, der Weg ist der richtige. Das merkt man auch aus unserem Rückfluss von Betrieben. Da waren Betriebe dabei, die man nicht denkt, dass sie da mitmachen wollen. Ja. Und ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele gute Best-Practice-Beispiele und die Zeit geht in die richtige Richtung. Ich glaube, man muss da schon, der Stein rollt, man darf ihn schon ein bisschen anschupfen, ja, aber man muss auch wissen, dass der Zeit noch braucht, bis er am Ziel angelangt ist. Ja. Mhm. Und zum Thema Burger, ja, ich meine, es ist ja das für mich immer schizophren. Ich bin ja da viel unterwegs auf den Märkten, weil ich ja nicht als Touristiker muss ja auch am Markt präsent sein, um dementsprechende Leute sozusagen auch zu akquirieren und auch Gäste herzubringen in die Region. Und für mich ist immer irgendwie komisch, ich gehe auch sehr, sehr selten zu diesem M zum Großen, weil das ist gerade nur, wenn du 5 Minuten Zeit hast und schnell irgendwas packst, ja, dann gehst du hin, ja, am Flughafen zum Beispiel. Und dann denke ich mir, in Holland steht holländische Erdäpfel und holländisches Rindfleisch. Und ich denke, will ich ja gar nicht. Ja. Und in Polen steht polnisches Rindfleisch. Denke ich mir, ja gut, das lasse ich mir einreden, viel weiter. Ja. Aber man hat ja manchmal wirklich die Abwertung, wenn man denkt, was, holländisches Rindfleisch? Da habe ich ein Bild im Kopf, das will ich ja gar nicht. Ja. Aber man sieht diesen Nationalstolz, ja, der ist halt immer da. Egal, ob das Produkt jetzt wie bei uns auf der Alm ist, ja, oder größtenteils, oder vielleicht in einer riesen Massentierhaltung, trotzdem ist das da. Und das zeigt, wie wichtig das den Leuten ist, dass man das auch am Teller hat. Es geht auch um das Authentische. Und darum, glaube ich, wir haben über das Marketing viel schaffen können, dass man auch die Speerspitzen mit der Almkulinarik, mit den Genusspartnern, auch mit den Bauernläden, wie du es bist, ja, mit Heimatgold und Co. gibt es ja mehrere. Pursthyria Bauernladen in Gröbming bei uns in der Region, die haben ja einen Boom, weil die Leute wollen ja das kaufen, die wollen ja das mit haben nehmen und dadurch ist eine Sogwirkung. Ja. Und ich glaube, man hat immer schon gesehen, harter Vergleich jetzt, ja, 4 Berge, ja, wir haben die 4 Berge, Skiberge drauf, und was ist passiert? Der eine Berg hat was Neues gebaut, der nächste hat nächstes Jahr was nachgebaut, weil der Konkurrenzkampf da ist. Und ich glaube, die Sogwirkung, da sind wir jetzt gerade auf einer Welle, wo man, zum Glück eine positive Welle, keine Corona-Welle, wo man sagt, da kommen wir mal drüber und es wird anders geredet, es wird, hat auch der Lockdown bewiesen, wie wichtig Regionalität ist, also Produkte aus Österreich sind, wie du sagst, beim Essen, ich nehme mich selber dann aus und ich habe vor 2, 3 Jahren vielleicht nicht nachgedacht, was ich kaufe. Jetzt greife ich, wenn ich zum Spar gehe, auf Bio und Österreich. Ja? Also es gibt mittlerweile fast alles in Bio und Österreich-Qualität. Ja? Und ich glaube, da muss man halt auch, ich habe ein paar Podcasts von dir gesehen, also mit anderen Kollegen, die da waren, ich glaube, man muss sich da selber bei der Nase nehmen. Auch. Man ist ja als Konsument auch manchmal nicht immer sehr, also man will das. Manchmal schreckt es dann da wieder ab, weil vielleicht das nicht passt. Und ich glaube, dass man einfach trotzdem am richtigen Weg sind. Ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Man darf nur nicht vielleicht die Geduld verlieren jetzt zum Schluss. Wir sind im über der Hüften und ich glaube, wenn man jetzt da am Bogen überspannt, dann ist das vielleicht gar nicht gut. Ja? Weil als Netzwerker, sage ich da, ist immer das Wichtige, die Balance zu finden und auch sozusagen gegenseitige Wertschätzung auch für Probleme und Herausforderungen zu haben. Und vielleicht machst du einmal einen Gastro-Coach, der was österreichweit die Gastronomie coacht und sagt, okay, kostenlos Förderprogramm, vielleicht lässt er das irgendwo unterstützend geben und sagen, der fordert mal die großen Hotelleriebetriebe ab und sagt, du, mach mal meinen Nachmittag, ich bin kostenlos für dich da, schauen wir mal an, was du einkaufst und dann erkläre ich dir, was das und das war, was du machen kannst. Ich glaube, dass viele Leute nicht einmal drüber nachdenken, weil in der heutigen Zeit der Druck auf einen Unternehmer viel, viel größer war als vor 20 Jahren. Okay, vor 20 Jahren war es noch viel leichter. Da hat keiner was geht wegen einer Allergenverordnung, da hat keiner was geht wegen einer Datenschutzverordnung, da hat keiner was geht für, ich muss Social Media machen, ich muss Website machen, ich muss, wow, weißt du, Mitarbeiter-Arbeitszeitregelungen und so weiter. Hygiene, HCCP, ja, das sind die Anfangsgeschichten. Ich glaube, dass einfach da der Unternehmer wieder mehr Zeit haben muss, auch fürs Unternehmen. Er muss auch schauen, das ist ja auch, ich nie versucht, den Spruch zu leben, man soll ja nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am. Ja? Und ich glaube, man muss einfach da ein bisschen wieder in die Richtung kommen, wo will man sich entwickeln. Ja, man ist ja, und jetzt ist natürlich die Zeit gut, nach Corona, wenn man aus dem Restart, der hoffentlich bald bevorsteht, wieder ins Tun kommt, dass man sagt, okay, Leidl, vielleicht gehen wir ein paar Schrauberler dran. Und du weißt das selber, einige Betriebe auch bei uns in der Region dran gerade jetzt die Schrauberler, weil sie Zeit haben zum Nachdenken. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist gut. Ich glaube, man muss eine positive Energie mitnehmen, denn wenn ich was gern tue, dann tue ich es mit Herzblut und dann wird das auch was.
Ja, das spürt man bei dir zum Beispiel total, dass du mit Herzblut dabei bist. Kommen wir jetzt eh schon zum Schluss. Ich möchte nur sagen, mir taugt es ja wirklich, dass auch in unserer Region, ich weiß jetzt von einem Raumhauser Hotelier, eher Vorzeigehotelier, der gesagt hat, du, alles auf Österreich umgestellt, alles. Und er geht sogar so weit, eben, wenn jetzt die Leute Suppen essen am Tisch, dass die Suppen eingestellt wird, zum Beispiel bei der Halbpension, ja, dass sie sich selber wieder, so wie es früher am Bauerntisch gewesen ist, dass der selber quasi wieder außerschäbst, genau. Nehmen wir jeder sein eigenes Teller. Und ich finde das genial. Vielleicht brauchen wir das eh alle wieder ein bisschen so zurück zum Ursprung, sage ich einmal. Und auch dieses Bekenntnis, gell, er hat gesagt, er schreibt das überall auf, wo es geht, Bio. Und der Minimalanspruch Minimalanspruch ist Österreich. Und das hat mir so gefallen, das Wort Minimalanspruch ist Österreich. Ja, das ist quasi, unter dem geht einmal gar nichts. Und vielleicht kannst du das auch ein bisschen transportieren. Du hast ja da viel Kontakt eben zu den Gastronomen, zu den Hoteliers, auch im Tourismusverband. Da sagst du, kann das nicht in diesem Zukunftsprozess sein, wo jetzt Schlapping-Dastein sich befindet? Das wissen jetzt vielleicht viele nicht, aber in der Steiermark haben wir, glaube ich, eine ganz große, das ist steiermarkweit, oder?
Genau, ja.
Tourismusreform. Du bist da federführend dabei, dass man dann auch sagt, du, stellen wir uns auch der Kulinarik neu auf. Ja? Sagen wir, was ist unser Mindestanspruch? Ja? Wie wollen wir unseren Gast da empfangen? Und der Gast ist ja nicht nur aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien, sondern der kommt ja ganz, ganz stark aus Österreich. Also ich kriege das ja auch so mit, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich kenne so viele, die was sagen, du, wir machen da sowieso regelmäßig Urlaub, weil es uns so gefällt. Ja? Mhm. Und da taugert es mir, wenn halt, und nicht nur die Region, weil es gibt ja in Salzburg die alpine Küche, mit Klaus Buttenhauser, eine tolle Initiativen. Also ich glaube, wir müssen alle einfach Gas geben und wie du sagst, wir sind am Weg. Also ich will es eh nicht über das Knie brechen. Ja? Aber ich muss es halt immer wieder aufzeigen, weil am Ende des Tages ja, sind es halt schon auch die Bauern, die was halt jeden Tag auch ums Überleben kämpfen. Und viel, ich habe gerade jetzt bei mir ein neues Programm, also alle Mitarbeiter von mir, die vor allem die neuen Mitarbeiter, müssen ein paar Tage mit mir daheim arbeiten und am Stall gehen. Also nicht, dass sozusagen in ihrer Arbeitszeit, ja, also keine, die werden nicht ausgebeutet oder so, aber ich möchte einfach, dass ein Gefühl kriegen, wie ist es wirklich am Bauernhof zu sein und nicht nur darüber zu schreiben oder zu reden, sondern wirklich einmal halt dreckig werden, wenn die Kuh gerade einmal kotet und das einmal zu erleben und auch Stallluft schnuppern. Ja? Und gerade gestern habe ich mit einer Mitarbeiterin, dann fragt sie mich, ja, was verdienst du da jetzt? Also? Und dann, ich mache ja da bitte die Buchhaltung daheim, dann habe ich das halt einmal erzählt. Und dann sagt sie, Wahnsinn, und das tust du. Mhm. Ja, und das ist die beinharte Realität, ja, rein von der Landwirtschaft. Und da kann ich noch so kosteneffizient arbeiten. Ja, wenn ich nicht nebenbei mehrere Standbeine hätte, rein von der Landwirtschaft, kannst du sagen, so ein teures Hobby kann ich mir gar nicht leisten. Ja. Mhm. Und das sollte eben nicht nur für die Jungen ein teures Hobby sein, sondern die sollten auch wieder, und das sollte ja legitim sein, dass auch ein Bauer am Ende des Tages auch was verdienen sollte. Ja. So wie jeder, weil keiner geht einfach in ein Büro arbeiten, 40 Stunden das ganze Jahr und sagt, nein, ich brauche eh nichts verdienen. Ich tue das einfach, weil daheim sitzen war eine Fahrt. Und ganz viele Bauern tun das, aber die gehen das ganze Jahr in den Stall, aber eigentlich ist Geld verdienen sie entweder ganz anders, aber sie tun es halt noch. Ist eh schön, dass es den Idealismus gibt, aber wir sollten ja wieder da hinkommen. Du, mein Dirndl ist jetzt, die wird 17, die will Bayerin werden und die sollte ja zumindest die Perspektive haben, dass sie sagt, du, ein gewisses Basiseinkommen kann man zumindest mit dem Hof wieder erwirtschaften. Das war halt so mein Anspruch, den was ich ganz gern zusammenbracht und die, was dann ein bisschen größer sind, die ja wirklich leben können davon. Ich glaube, das muss es sein.
Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, es braucht ja die Bauern in den alpinen Tälern vor allem, ja, weil die anderen Bauern sind eh meistens Großunternehmen schon, die ist jetzt in den nicht-touristischen Gegenden, wo man halt einfach Riesenhöfe hat, wo es auch
in Österreich kann ich das sagen, ist alles Minimum.
Okay, ja. Oh ja,
gegenüber, wenn wir sehen ja international ja. Den Blick, der größte Hof in Österreich ist weltweit gesehen, eine Märchenlandwirtschaft.
Ich denke jetzt aber nur an unsere Höfe, die halt einfach so
genau,
kleine,
genau.
Sehr, sehr klein. Da sind wir halt in der Mikro-Geschichte, ja, wo genau. Wir ganz klar sind. Ja.
Das ist, was wir da haben, ist Heidi-Welt.
Ja.
Matthias, es ist so. Das ist, ganz Österreich ist, glaube ich, wenn man das vergleicht, wenn ich das sage, was eine Schweineställe oder Milchviehbetriebe, wenn du die weltweit anschaust, das ist alles, was wir da machen, ist Heidi-Landwirtschaft.
Ja. Ich war vor 2 Jahren in Texas drüben und wenn du die großen Rinderfarmen siehst, das ist schon eigentlich erschreckend, wo du eigentlich keine Lust mehr kriegst, das Fleisch zu essen, weil das einfach so riesig ist. Also das schreckt mir als Konsument ab, weil man denkt, das ist nicht, wenn da 1000 Viecher sind, du siehst, und die sind ja teilweise auch eng zusammengepfercht, das ist auch nicht unbedingt so tierwohlmäßig, glaube ich, ganz astrein. Da denke ich mir, wenn wir Fleisch kaufen beim Bauern ums Eck, ja, der was mir das hoffentlich zlegt, weil selber kann ich es ja nicht, ja, dann ist, glaube ich, schon das Thema da, wo ich sage, boah, da weiß ich, was ich is, ja. Und wenn man am Bauernmarkt in Schladming am Freitag das Grillfleisch holt, was man dann für Samstag, Sonntag verkrüht, dann weiß ich auch, was ich is, ja. Und darum sage ich, es gibt gute Zugänge. Ich glaube, jeder Konsument denkt da um. Und das, warum ist Bio im Wachsen? Warum ist die Regionalität im Wachsen? Vor 10 Jahren hat der Bio kein Regional, also der Biller kein Regional Regal gehabt. Ja. Und jetzt gibt es es. Ja. Und ich glaube, der Weg ist der richtige. Wir sind da richtig gut drinnen. Und wo man vielleicht, was einfällt, wo man schon auch nachdenken muss, man muss, glaube ich, in den ganzen, in der Weiterbildung nochmal schauen, wo man was tun kann. Ja, weil wenn, gerade auch noch, rede mit einem Kollegen bezüglich der Ausbildung von Lehrlingen zum Beispiel, ja, vor 20, 30 Jahren, meine Onkels und meine Familie waren alles an Tourismus, wie wir anfangs geredet haben. Die haben alle, viele haben Koch gelernt, die haben alle gewusst, wie man kurz legt. Ja? Das war eine Anforderung als Koch. Das wird halt gar nicht mehr so wirklich berichtet, weil man eh alles portioniert kriegt. Ja? Und ich glaube, dass natürlich auch da das Verständnis dann auch schwierig ist, wenn man dann das verarbeiten muss, dass man da auch vielleicht eine Unterstützung braucht oder wieder Betriebe braucht, wie es früher Fleischhocker gegeben hat. Die gibt es ja oft gar nicht mehr in vielen Orten. Ja? Ich glaube, dass da einfach da in diesem Kulturwandel, der was stattgefunden hat, auch wieder rückwirkend gemacht werden muss, dass man da wieder was abfängt. Ja? Mhm. Und ich glaube, da gibt es ja auch Initiativen. Jetzt machen ja die Bauern sich Gedanken. Ich glaube, wie du sagst, ich glaube, es muss sich lohnen, dass man jeden Tag aufsteht. Wir als Touristiker brauchen schöne Gegenden. Wir brauchen dementsprechend die Bauern, die die Landschaftspflege machen, die die Produkte vor Ort für unsere Gäste zur Verfügung stellen, die uns hoffentlich auch auf einigen Wegen drüber lassen, wo wir wandern dürfen oder Radl fahren dürfen. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft, das brauchen wir. Und hoffentlich kann der Tourismus auch in dem Fall was zurückgeben, auch wenn dieses Spannungsfeld nicht immer leicht ist. Ja, und dass man da natürlich auch in allen Ecken und Enden auf einen gewissen, eng zusammenkommen, ja, das ist halt momentan die Herausforderung, die die Zeit mit sich bringt. Und darum meine ich, vielleicht muss man Lösungen neu denken. Und da sehe ich schon auch, wie du sagst, wenn Lebensmittel verarbeitet werden, die was auch was wert sind und dementsprechend auch gut sind, dann hilft es ja beiden wieder. Aber natürlich, der Weg ist eingeschlagen, aber er ist noch nicht am Ende.
Ja. Matthias, ich glaube, wir haben schon jetzt viele Themen angesprochen. Ich sage einmal danke für deine tollen Botschaften. Ich bitte dich aber auch gleichzeitig in deiner Funktion da als Tourismusgeschäftsführer und als Präsident, dass du dieses Thema auch wirklich immer wieder mittragst, mitkommunizierst. Dass wir auch vielleicht, wenn wir uns jetzt da nach Corona überall ein bisschen neu aufstellen, dass das Thema wichtiger wird, ja? Dass die Kulinarik einfach ganz vorn gereiht wird. Nicht nur das Erlebnis, das Skifahren, das Wandern, sondern halt auch das Essen. Ich sage, ich bin ein leidenschaftlicher Esser. Ja? Also ich liebe es Essen, muss ich wirklich sagen. Und ich denke mal, gerade wir da auch in Schlamming, wir haben so viele alte Spezialitäten, ja, die was du ja fast nirgends mehr kriegst. Und das sollte man auch wieder vielleicht unseren Gästen näher bringen. Und ich sage, was mir total taugt, ich habe ja daheim mit der Zimmervermietung aufgehört, weil es sich einfach zeitlich nicht mehr ausgegangen ist. Aber wie vor 2 Jahren noch oder 3 Jahren dann meinen Gästen vom Heimatgold dann einen guten Käse mitgegeben haben, wie oft sie Foto gekriegt haben, wo sie daheim dann gesessen sind, irgendwo in Dresden oben in Leipzig, haben den Käse gegessen, den Speck, haben sie die Foto von der Planei angeschaut. Das ist Emotion pur. Auf der anderen Seite das Video, das Foto und dann nachher noch das Essen dazu. Das waren Erlebnisse für mich, und das müssen wir spielen, glaube ich, weil das ist nichts. Das ist ehrlich, ja. Das ist wirklich ehrlich, das ist bodenständig authentisch. Und mit dem, glaube ich, erreichen wir in Zukunft die Menschen. Und dann kommen sie gern nach Österreich auf Urlaub, nicht nur nach Schlapping, sondern ganz Österreich. Und ich glaube, das muss unser Ziel sein, weil, wie du richtig am Anfang gesagt hast, am Ende des Tages leben wir davon.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich glaube, wenn wir da die Wege weiterdenken, dann wird die Kulinarik ein fixer Bestandteil werden oder stärker werden. Und dann wird es ja auch viele Dinge auch beim Gehen ergeben. Ja, und ich glaube, da muss man einfach den Mut haben, den Blick nach vorne zu richten, und ich glaube,
das tust du definitiv. Gell? Taugt mir voll, dass du so ein Mensch bist, der was so weit in die Zukunft schaut. Dir weiterhin viel Kraft, viel Energie, vor allem was du vorhast, und persönlich wünsche ich dir, dass du gesund bleibst, und ich freue mich schon wieder auf unser nächstes Treffen. Dankeschön, Matthias.
Danke und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.